Guten Morgen. Wir haben gestern Abend noch diesen Konflikt zwischen Haman und Mordechai. Mordechai betrachtet in Esther 3, Verse 1 bis 6 und haben gesehen, es gibt einen unüberbrückbaren Konflikt zwischen diesen beiden. Haman stellt das Fleisch, die sündige Natur in uns dar und Mordechai stellt hier den Heiligen Geist vor. Und wir haben diesen Konflikt gesehen aus Galater 5, Vers 17. Das Fleisch strebt gegen den Geist. Also Haman gegen Mordechai. Und dann heißt es weiter, der Geist aber gegen das Fleisch. Mordechai gegen Haman. Mordechai ist nicht bereit, sich vor diesem Agagiter, diesem Amalekiter zu beugen. Und das, weil er eben an dem Gesetz Mose ganz klar festhielt mit diesen Hinweisen auf Amalek in Kapitel 25 von 5. Mose. Und nun geht es weiter in Kapitel 3, Vers 7. Haman hat also den Mordplan gefasst. Nicht nur Mordechai soll umkommen, sondern das ganze Volk, zu dem er gehört, mit ihm. Hier wird die totale Judenvernichtung fest beschlossen. Das war 3, Vers 6 und jetzt kommen wir zu Vers 7. Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im 12. Jahr des Königs Ahasveros warf man das Pur, das ist das Los, vor Haman. Tag für Tag und Monat für Monat. Bis zum 12. Monat, das ist der Monat Adar. Was bedeutet das? Haman sucht den idealen Vernichtungstag für das jüdische Volk. Und das auf eine okkulte Art und Weise, indem er das Los warf. Und zwar, muss man sich vorstellen, Pur heißt eigentlich Würfel. Das kommt vom akkadischen Puru, Würfel. Da wurde also ein Würfel geworfen und das über den Kalender. Jeder Tag wurde gewürfelt, jeder Monat und schließlich fiel das Los auf den 13.12. Und damit war der Tag festgelegt. Am 13.12. soll das ganze jüdische Volk umgebracht werden im Persischen Reich. Übrigens, so ein Streiflicht aus der Bibelkritik. Man hat tatsächlich behauptet, da irrt sich das Buch Esther. Dieses Wort Pur ist gar nicht ein persisches Wort und da irrt sich der Text. Und es ging halt einige Zeit, bis man herausfand, im Akkadischen, das ist also die babylonische oder assyrische Sprache, dort findet man das Wort Puru, eben für Würfel. Und dieses Wort wird hier verwendet, weist eben auch hin auf den babylonischen magischen Kult, den hier Haman in Anspruch nahm, um eben den Tag festzulegen. Und da haben wir jetzt eine Verbindung zur unsichtbaren Welt, und zwar zur dämonischen Welt. Wir lesen Epheser 6, Vers 10. Da heißt es: Im Übrigen, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr zu bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Da sehen wir, der Gläubige hat es nicht nur zu tun mit einem Feind in seinem Innern, dem Fleisch, dargestellt durch Haman, sondern er hat es auch zu tun mit der unsichtbaren Welt, mit Satan und seinen Dämonen. hier genannt die Fürstentümer und Gewalten, geistliche Mächte der Bosheit. Und so ist der Gläubige eben unter Druck, nicht nur durch die Versuchung von innen, sondern auch durch die Versuchung von außen, von Satan. Und das wirkt sehr gut zusammen. Denn Satan hat immer einen Bundesgenossen in jedem Gläubigen. Das ist das Fleisch. Der Herr Jesus konnte sagen in Johannes 14, der Fürst dieser Welt kommt und er hat nichts in mir. Weil der Herr Jesus vollkommen war, der vollkommene Mensch, der Sohn Gottes, der Mensch geworden war, aber ohne die Sünde vererbt von Adam, wie bei uns. Und darum hatte der Satan in ihm keinen Anknüpfungspunkt. Aber bei uns sehr wohl. Und das ist sehr wichtig hier zu sehen, Haman auf der einen Seite und dann eben diese Verknüpfung mit der dämonischen Welt. Und was uns vielleicht noch auffällt, ist, er lost da im ersten Monat. Das ist der Monat Nissan. In den fünf Büchern Mose, die eben aus älterer Zeit stammen, wird dieser Monat genannt Abib. Und was ist das Fest am 14. Abib? Das Passafest. 2. Mose 12. Das Fest der Erlösung Israels. Und gerade einen Tag vor diesem Fest der Erlösung, da würfelt Haman im Blick auf die Vernichtung Israels. Interessant, nicht wahr? Und dann wird eben schließlich der 12. Monat ausgewählt und dort der 13. Tag. Ja, das ist also ein Monat wieder vor Nissan. Also der Monat vor dem Erlösungsmonat und der 13. quasi der Tag, der vor dem 14. ist, der von der Erlösung Israels spricht durch das Lamm Gottes. Ja, durch das Lamm, das geschlachtet wurde am Passa. Also das ist nicht zufällig. Aber mit dieser Festlegung stand also ganz klar die Tatsache vor Hamans Augen, er muss noch sehr viele Monate warten, bis das jüdische Volk vernichtet wurde. Es hätte ja sein können, dass das Los auf den, sagen wir, auf den zweiten Monat fällt. Ja? Und diese Zeit, werden wir sehen, war enorm wichtig, damit der Mordplan Hamans gedreht werden konnte. Denn es musste ja das ganze persische Reich von Afrika bis nach Indien musste ja mit einem Gegenbefehl des Königs erreicht werden, dass an diesem Tag die Juden sich retten konnten, wie wir noch sehen werden. Also sehen wir Gottes Hand in diesem okkulten Ergebnis. Das heißt, Satan kann nicht handeln, wie er will. Das sehen wir auch sehr eindrücklich im Buch Hiob. Gott erlaubt bis da oder bis da und nicht weiter. Da gibt er dem Satan einen gewissen Freiraum. Und auch hier sehen wir, dass Gott sogar dieses okkulte Bestimmen eines Tages souverän in seiner Hand hat. Und es durfte kein anderer Tag sein, es musste genügend Zeit da sein. Hierzu ein Vers aus Sprüche 16, 33. Das Los wird im Gewandbausch geworfen, aber all seine Entscheidung kommt von dem Herrn. Nun, einmal, nachdem dieser Tag festgelegt war, geht Haman zu dem König, Vers 8. Und Haman sprach zum König Ahasveros: Da ist ein Volk, zerstreut und abgesondert unter den Völkern, in allen Landschaften deines Königreiches. Und ihre Gesetze sind von denen jedes anderen Volkes verschieden. Und die Anordnungen des Königs tun sie nicht. Und es ist für den König nicht geziemend, sie gewähren zu lassen. Er beschreibt das jüdische Volk ohne den Namen zu erwähnen. Das ist noch interessant. Er sagt, da ist ein Volk und dieses Volk ist sehr speziell. Also das zeigt, es gab damals bereits eine jüdische Diaspora in diesem ganzen persischen Reich. Also Juden, die zerstreut im Ausland lebten. Obwohl ja zu der Zeit bereits wieder ein Überrest aus der babylonischen Gefangenschaft schon längst zurückgekehrt war, nicht wahr? Ins Land, um dort den Tempel zu bauen. Noch nicht die Stadt, das kommt nach Ahasverus unter Artaxerxes bei Nehemia. Aber es ist vielleicht noch gut, darauf hinzuweisen, im Buch Esra, wo wir die Rückkehr der Juden aus Babylon, aus der babylonischen Gefangenschaft finden, durch die Erlaubnis des Perserkönigs Kores. Das war ja, wie wir wissen, der Vater von Ahasverus. Also, sie konnten zurückgehen ins Land, um den Tempel wieder aufzubauen. Und da wird uns berichtet, Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und in Kapitel 7 wird dann berichtet, wie Esra etwas später in einer zweiten Welle auch ins Land zurückkehrte. Aber man muss beachten, zwischen Kapitel 6 und 7 gibt es eine zeitliche Lücke von 58 Jahren. Und in diese Lücke fällt das Buch Esther hinein. Ja, wenn man das einfach so liest und eben nicht achtet auf die Datierungen, die in der Bibel angegeben sind, dann stellt man nicht fest, dass da eine Lücke von 58 Jahren ist. Und diese Lücke ist eben ausgefüllt durch das Buch Esther. Nun, Haman sagt, da ist ein Volk zerstreut und abgesondert unter den Völkern in allen Landschaften. Zur Absonderung Israels, ein Vers aus 3. Mose 20. Und zwar lese ich Vers 24. Und ich habe zu euch gesagt, ihr sollt ihr Land besitzen und ich werde es euch zum Besitz geben. Gott spricht zu Israel. Ein Land, das von Milch und Honig fließt. Ich bin der Herr, euer Gott, der ich euch von den Völkern abgesondert habe. Also das war Gottes Plan von Anfang an. Israel, ein abgesondertes Volk, für Gott reserviert. Und ihr sollt unterscheiden zwischen dem reinen Vieh und dem unreinen und zwischen den unreinen Vögeln und den reinen. Und sollt euch selbst nicht zu einem Gräuel machen durch das Vieh und durch die Vögel und durch alles, was sich auf dem Erdboden regt, was ich euch als unrein ausgesondert habe. Und ihr sollt mir heilig sein, denn ich bin heilig. Ich, der Herr, und ich habe euch von den Völkern abgesondert, damit ihr mein seid. Wunderbar, nicht wahr? Und jetzt ist interessant, das Wort heilig bedeutet ja auch abgesondert. Also nochmal ein Ausdruck, der das Gleiche unterstreicht. Gott ist heilig und sein Volk soll heilig sein, das heißt ganz reserviert für ihn. Und in diesem Zusammenhang werden die Koschergesetze erwähnt. Warum? Weil Gott Israel in 3. Mose 11 diese Gesetze gab, welche Tiere darf man essen, welche nicht, damit sie durch diese spezielle Diät von Israel, von anderen Völkern geschieden werden. Das hat dazu geführt, dass die Israeliten aufhörten, in Häuser zu gehen von Nichtjuden. Weil sie immer Angst haben mussten, wenn er auf Besuch geht, wird er etwas vorgesetzt und das ist nicht koscher. Da können wir nicht mitessen. Und darum sehen wir zum Beispiel bei Petrus in der Apostelgeschichte, das war für ihn ganz unerhört der Gedanke, er sollte nach Hause gehen zu Cornelius, einem Römer. Und das war für ihn ein echtes Problem. Warum? Ja, weil man eben zum Schluss gekommen war im Judentum, wir können nicht auf Besuch gehen, weil dann die Gefahr da ist, dass man etwas Unreines essen müsste. Und so hat diese spezielle Diät, die Gott nicht der Menschheit gegeben hat, sondern nur Israel als Gesetz, dazu geführt, dass sie abgesondert wurden von den anderen Völkern. Und heute gibt es ja diese sektierischen Tendenzen unter manchen Christen, die sagen, die Gemeinde sollte sich auch an diesen Gesetzen des Bundes vom Sinai orientieren. Und also auch koscher essen und den Sabbat halten und so weiter. Alles Gebote, die Gott im Bund vom Sinai nur Israel gegeben hatte, nicht den anderen Völkern. Eben um sie abzusondern. Und man muss sich mal überlegen, wie das im Judentum aufgenommen wird. Ein guter Bekannter von mir, das ist der Sprecher der Siedlung Ofra im Westjordanland, also Judäa Samaria, das sogenannte besetzte Westjordanland. Die haben mir gesagt, also sie haben da Rabbiner, die das sehr mit Sorge und ohne Freude sehen, dass da Nicht-Juden kommen und die wollen da mit uns die Feste feiern und wollen sich quasi so ins Judentum hineinmischen. Aber das ist ein Problem, sagen sie, denn diese Gebote sind uns gegeben, um uns von den anderen Völkern zu trennen. Und die machen genau diese Absonderung kaputt, dadurch, dass sie sagen, das gilt für alle. Die haben nicht verstanden, das gilt nur für Israel, weil das abgesonderte Volk sein sollte. Und eben da sehen wir, dadurch, dass sie zwar unter den Heiden verstreut waren im Perserreich, waren sie immer noch abgesondert, gerade durch die Gesetze der Tora. Und das stellt Haman hier fest. Und er sagt, ihre Gesetze sind von denen jedes anderen Volkes verschieden. Also er hat festgestellt, das, was da in der Bibel an Gesetzen gegeben sind, das sind ganz andere Grundsätze, als was man im Heidentum kennt. Völlig etwas anderes. Aber dann kommt etwas Gefährliches und er sagt, und die Anordnungen des Königs tun sie nicht. Sie sind anders, aber die sind auch gefährlich. Die passen sich nicht den Gesetzen an, unterwerfen sich nicht diesen Gesetzen des Staates, in dem sie wohnen. Und das ist ein Trick, der immer wieder angewendet wurde. Schlagen wir mal auf Daniel 6, Vers 14. Und König Darius wurde ein Gesetz neu erlassen. Und dieses Gesetz besagte, man darf während eines Monats nichts mehr erbitten, außer vom König. Ja, das hatten Feinde Daniels, hatten dieses Gesetz initiiert, um damit Daniel eine Schlinge zu legen. Jetzt lese ich Daniel 6, Vers 14. Hierauf antworteten sie und sprachen vor dem König: Daniel, einer der Weggeführten aus Juda, achtet weder auf dich, o König, noch auf das Verbot, das du hast aufzeichnen lassen, sondern er verrichtet dreimal am Tag sein Gebet. So, jetzt hatte man ihn. Er war so integer, also so treu in seinem ganzen Wandel. Niemand konnte ihn irgendwie angreifen. Und was macht man, wenn man die Gläubigen nicht angreifen kann in ihrem Wandel, weil sie sich ans Wort Gottes halten? Dann muss man neue Gesetze erstellen, die garantiert ein Problem sind für die Gläubigen. Merken wir, das ist genau das, was heute geschieht. Die Gesetzgebung wird ständig geändert, und zwar gerade auf dem moralischen Gebiet. Wenn es geht darum, Ehe. Was ist Ehe? Und das Verhältnis zu Sexualität, die von den Normen der Bibel abweicht. Ja, da werden Gesetze aufgebaut, um schließlich die Christen zu kriminalisieren. Das ist entsetzlich, was da geschieht. Aber es ist genau dieser Stil. Und das war bei Daniel so, aber schon in Kapitel 3 von Daniel, bei den drei Freunden, Vers 12, da werden sie angeklagt. Nun sind jüdische Männer da, die du über die Verwaltung der Landschaft Babel bestellt hast. Das sagen sie sagen die Feinde der Juden zu Nebukadnezar. Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich. Das heißt, achten nicht auf deine Gesetze. Und denken wir weiter an Apostelgeschichte 16. Da sind wir auch in der Zeit der Mission der Christen unter den Heidenvölkern. Kommt es zu folgendem Konflikt. 16, Vers 20. Paulus war in Philippi und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen: Diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt und verkündigen Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Also, da wurden Paulus und seine Mitarbeiter kriminalisiert. Sie stehen im Kontrast zur staatlichen Gesetzgebung. Und hier bei Haman sehen wir also wieder so ein Beispiel. Er versucht, Ahasverus zu beweisen, die Juden sind ein problematisches Volk, die stellen sich gegen die persische Gesetzgebung. Und das war natürlich ein Argument für Ahasverus, dass dieses Volk ausgerottet werden darf. Und darum sagt weiter Haman, es ist für den König nicht geziemend, sie gewähren zu lassen. Das hebräische Lehaniach heißt eigentlich in Ruhe lassen. Also, man darf die nicht in Ruhe lassen, die Juden. Ich lese weiter Vers 9. Wenn es der König für gut hält, so werde geschrieben, dass man sie umbringe. Oder das Hebräische lässt sich auch übersetzen mit verderbe. Und ich will 10.000 Talente Silber in die Hände der abwiegen, die die Geschäfte besorgen, damit sie es in die Schatzkammern des Königs bringen. Ja, ein Volk umbringen bedeutet ja, Steuerzahler aus dem Staat zu entfernen. Und darum sagt Haman, ich bezahle aus meinem Privatvermögen 10.000 Talente Silber. Das ist ziemlich viel. Ein Talent können wir berechnen als etwa 40 Kilo. Also 10.000 mal 40 Kilo Silber. Und interessant ist, wenn man in der Geschichte schaut, wie so die Steuerbeträge waren im Persischen Reich, ist das genau in der realistischen Höhe, was hier angegeben ist. Ja, auch wieder ein Hinweis für die, die meinen, das Buch Esther sei eine Legende. Oh. Aber der Autor weiß schon ganz genau Bescheid über so viele Details, wie wir das schon früher gesehen haben und jetzt wieder. Also damit will er quasi den Steuerschaden für den König gut machen. Und wichtig ist noch, die Steuern wurden in Silberschekeln bezahlt im Persischen Reich. Und darum ist es interessant, dass er sagt 10.000 Silber. Ja? Silbertalente. Und dann lese ich weiter, Vers 10. Da zog der König seinen Siegelring von seiner Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hammedatas, dem Agagiter, dem Widersacher der Juden. Und das ist dann ganz entscheidend. Der Siegelring des Königs war gewissermaßen seine Unterschrift, seine Autorität, Beschlüsse zu fassen. Und jetzt gibt Ahasverus ein Bild der Seele, das Ich, quasi die Entscheidungsgewalt ab dem bösen Fleisch und gibt den Siegelring. Also, wir haben hier das Bild von einem Gläubigen, der, wie wir gesehen haben, nach der Rettung nicht Mordechai erhöht, ein Bild des Herrn Jesus, sondern Haman, das Fleisch. Und er gibt ihm die ganze Entscheidungsgewalt. Ich lese weiter. Vers 11. Und der König sprach zu Haman: Nochmals Vers 10, da zog der König seinen Siegelring von seiner Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hamedatas, dem Agagiter, dem Widersacher der Juden. Und ich habe gestern schon erklärt, also das Fleisch, unser Fleisch, hasst das Volk Gottes. Das müssen wir wissen. Das ist die Ursache von all den Konflikten unter Gläubigen. Und der König sprach zu Haman, das Silber sei dir gegeben und das Volk, um mit ihm zu tun, wie es gut ist in deinen Augen. Er verzichtet großzügig auf diese Steuer, diesen Steuerersatz und sagt, du kannst das Volk wegtun. Er sagt das Volk, er weiß nicht mal, wer dieses Volk ist. Und noch weniger ist ihm bewusst, dass seine liebe Esther eine Jüdin ist. Warum? Weil Mordechai ihr beigebracht hatte in seiner Erziehung, du sagst niemandem, dass du Jüdin bist. Also du sagst auch niemandem deinen Namen Hadassah, hebräisch Myrte, sondern nur Esther, persisch Stern. Vers 12. Da wurden die Schreiber des Königs berufen, im ersten Monat am 13. Tag desselben. Also am Tag vor Passa. Und es wurde nach allem, was Haman gebot, an die Satrapen des Königs geschrieben und an die Statthalter über jede Landschaft und an die Fürsten jedes einzelnen Volkes, in der Schrift jeder einzelnen Landschaft und in der Sprache jedes einzelnen Volkes. Es wurde geschrieben im Namen des Königs Ahasveros und mit dem Siegelring des Königs untersiegelt. Und die Briefe wurden durch die Eilboten in alle Landschaften des Königs gesandt, um alle Juden zu vertilgen, zu ermorden und umzubringen. Vom Knaben bis zum Greis, kleine Kinder und Frauen. An einem Tag, am 13. des 12. Monats. Das ist der Monat Adar, um ihre Habe zu plündern. Und damit die Anordnung in jeder einzelnen Landschaft erlassen würde, wurde eine Abschrift des Schreibens allen Völkern gemacht. Das Wort Abschrift hier ist ein Fachbegriff aus der persischen Verwaltung und im Hebräischen steht ein persisches Wort, Patschegen. Das ist nicht Hebräisch, das ist Altpersisch. Also, eine Abschrift des Schreibens allen Völkern bekannt gemacht, damit sie auf diesen Tag bereit wären. Die Eilboten zogen auf das Wort des Königs unverzüglich aus. Man sieht in diesen Versen, wie durchorganisiert dieses Reich von Äthiopien bis Indien war. Also eingeteilt in die 127 Landschaften und dann eben wieder in kleinere Gebiete unterteilt. Darum haben wir hier Satrapen, Statthalter, Volksfürsten. Und wenn eine Botschaft vom König ausging, aus Susan, dann ging das aus ins ganze Reich. Und zwar wurde das alles übersetzt in alle Sprachen dieser Völker. Wenn man denkt, was das für ein Aufwand ist in der EU, wenn Erlasse eben in alle Sprachen übersetzt werden müssen, nun, das haben die Perser damals schon gemacht. Perfekt. Und dann haben wir auch gesehen, dieses Postsystem. Und das war eine großartige Organisation der Perser. Die persische Post, wie das also in diesem ganzen Weltreich, das eigentlich eben drei Kontinente betraf. Afrika, Europa und ganz besonders Asien. Das hat funktioniert. Mit Eilpost sogar, ja. Und man muss sich das also so vorstellen, dieser Erlass hat erlaubt, alle Menschen dürfen Juden, ihre Nachbarn, an diesem 13. Adar umbringen. Staatlich genehmigt. Ja? Man denkt, ist so etwas möglich? Jawohl. Und wir sehen das in der Geschichte, wie sie das immer wieder wiederholt hat. Und in der alten Geschichte schon. Und dann auch in der modernen Geschichte, zum Beispiel in Russland, am Ende des 19. Jahrhunderts, gab es auch so einen Erlass, an einem bestimmten Tag durfte man gegen die Juden ungestraft vorgehen. Also genau in der gleichen Art. Und wenn Sie denken an die Reichskristallnacht, die das ganze Elend von dem Tod von 6 Millionen Juden schließlich gebracht hat, das war auch ein Tag und da wurde einfach überall zugeschlagen gegen Juden. In dieser Art hat das also Haman gemacht. Und jetzt lese ich noch Vers 15. Die Eilboten zogen auf das Wort des Königs unverzüglich aus und die Anordnung wurde in der Burg Susan erlassen. In der Burg Susan wurde die Anordnung erlassen. Wir haben ja am Anfang bei dem Schlüssel zum Buch Esther gelernt, dass die Stadt Susan symbolisiert das Herz. Also, die Anordnung wurde in der Burg Susan erlassen. Und Sprüche 4, 23 möchte ich nochmals zitieren. Die Wiederholung ist ja die Mutter des Lernens, sagten schon die alten Römer. Und darum noch einmal 4, 23. Salomo sagt, behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Ja, und so wurde dieser Erlass von Susan aus angeordnet für das ganze Reich. Im Herzen, da kommen alle Fäden unseres Menschseins zusammen. Und dann heißt es weiter, und der König und Haman saßen und tranken. Aber die Stadt Susan war in Bestürzung. Das ist eine eigenartige Kombination in diesem Herzen, Susan. Da gibt es Freude. Zwei saufen sich einen runter, ja. Also die drücken da ihre Freude über den nun gelungenen Plan aus, indem sie zusammen wieder das bekannte Problem praktizieren bei den Persern, Alkoholismus. Und interessant ist also, hier ist das Herz fröhlich. Und gleichzeitig heißt es, aber die Stadt Susan war in Bestürzung. Ja, es ist so, wir können nicht behaupten, ja, dass mein böses Fleisch, das ist ebenso böse, aber ich eigentlich nicht. Ja, nun, wenn das Fleisch aktiv wird in unserem Leben, dann haben wir eben den Siegelring abgegeben. Ja, dann ist unser Ich verantwortlich für das, was geschieht. Ich weiß von einem, der seine Frau umgebracht hatte und dann kam er ins Gefängnis. Der nannte sich Christ. Und dann hat er dem Richter gesagt, das habe nicht ich gemacht, das hat mein Fleisch gemacht. Ja, und dann war der Richter der Meinung, dann sperren wir das Fleisch ein. Sehr gut, ja. Aber dann ging eben der Ahasveros zusammen mit dem Haman ins Gefängnis. Ja? Das kann man nicht einfach so trennen. Nun, einerseits Freude und so ist es, wenn der Gläubige sündigt oder in die Sünde fällt, versucht er darin Freude zu finden. Also es ist eine künstliche Freude, so wie die Freude des Alkohols künstlich ist. Ein Wahrgläubiger kann nie glücklich werden auf diesem Weg, wenn Haman den Siegelring hat. Es geht nicht. Und sehen wir, gleichzeitig ist die Stadt in Bestürzung. Bei König David heißt es ja in 1. Samuel 24 zweimal, als er etwas tat, wo er überzeugt war, eigentlich hätte ich das nicht tun sollen. Nämlich einen Schnipsel von dem Kleid von König Saul abschneiden. Und da steht, sein Herz schlug. Und das ist ja der alttestamentliche Ausdruck für ein schlechtes Gewissen. Das Wort Gewissen gibt es im Alten Testament nicht. Das wird erst im späteren Hebräisch wird das gebräuchlich, Matzbun. Heute sagt man für Gewissen Matzbun. Aber im Althebräischen, da sagt man, das Herz schlägt. Und zwar eben, das Herz wird unruhig, ja, wenn man etwas Falsches macht. Und darum wird dann eben der Puls gesteigert. Adrenalin aus den Nebennierenrinden wird in die Blutbahn abgegeben. und die Blutgefäße verengen sich. Ja, und darum ist eben das Herz, das schlägt, dann der bildliche Ausdruck im Alten Testament für ein schlechtes Gewissen. Und das entspricht da, aber die Stadt Susan war in Bestürzung. Wir gehen weiter in Kapitel 4. Und als Mordechai alles erfuhr, was geschehen war, da zerriss Mordechai seine Kleider und legte Sacktuch an und Asche. Und er ging hinaus in die Stadt und erhob ein lautes und bitterliches Geschrei. Und er kam bis vor das Tor des Königs, denn zum Tor des Königs durfte man nicht in einem Sackkleid hineingehen. Und in jeder einzelnen Landschaft, überall, wohin das Wort des Königs und seine Anordnung gelangte, war eine große Trauer bei den Juden. Und Fasten und Weinen und Wehklage. Viele saßen auf Sacktuch und Asche. Nun, was ist die Folge, wenn Haman so handeln kann, wenn sich das Fleisch in unserem Leben entfalten kann? Das Herz ist bestürzt und Mordechai ist zutiefst betrübt. Dazu aus Epheser 4, Vers 30. Da erklärt der Apostel Paulus den Erlösten: und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Ja, alles, was mit Haman zusammenhängt, weg. Wir müssen uns im Klaren sein, Sünde führt dazu, dass der Heilige Geist in uns betrübt wird. Und das wird so dramatisch hier dargestellt. Mordechai zerreißt seine Kleider, legt Sacktuch an und Asche, das heißt, er streut Asche auf seinen Kopf. Er geht hinaus in die Stadt, erhob ein lautes und bitterliches Geschrei. Und das Gleiche geschieht unter dem ganzen irdischen Volk Gottes. Und so ist es, wenn das Fleisch sich entfalten kann, auch in einer örtlichen Gemeinde, dann wird die ganze Gemeinde traurig. So realistisch ist das hier in der Bildersprache des Alten Testaments beschrieben. Und jetzt gehen wir weiter. Vers 4. Und die Mägde Esthers und ihre Hofbeamten kamen und teilten es ihr mit. Da geriet die Königin sehr in Angst. Und sie sandte Kleider, damit man sie Mordechai anziehe und sein Sacktuch von ihm wegnehme. Aber er nahm sie nicht an. Was haben wir hier? Der Geist wird sich bewusst. Der Geist des Menschen, ja? Das bewusste, höhere Denken, dass da ist etwas nicht in Ordnung. Da ist etwas nicht gut. Und was macht Esther? Sie versucht, das Ganze zu vertuschen. Mordechai werden schöne Kleider geschickt. Und wir wissen, welche große Künstler wir sind. Wir können alles erklären. Ja, das war natürlich deswegen, und man muss ja auch verstehen, der hat ja auch so einen unangenehmen Charakter. Ich meine, das erträgt ja niemand. Und dann muss man ja nicht erstaunt sein, dass ich da ein bisschen laut werde. Und ja, wir versuchen zu erklären, damit Sünde nicht Sünde ist. Und so versucht Esther, das mit schönen Kleidern zu bedecken. Aber ganz klar, Mordechai, der hier ein Bild ist von dem Heiligen Geist, wir wissen ja, je nach Stelle ist er ein Bild von Gott dem Vater oder Gott dem Sohn und hier von Gott dem Heiligen Geist. Er nimmt das nicht an. Der Heilige Geist akzeptiert keine Vertuschungen. Wir können andere vielleicht überzeugen, aber den Heiligen Geist nicht. Vers 5. Da rief Esther Hattak, einen von den Hofbeamten des Königs, den er zu ihrem Dienst bestellt hatte, und schickte ihn zu Mordechai, um zu erfahren, was das wäre, und warum es wäre. Das ist der richtige Weg. Ich habe doch auf dem Skript noch diese Stelle angegeben aus Hiob. 34, Vers 32. Da gibt Elihu einen wunderbaren Rat und er sagt, was ich nicht sehe, zeige du mir. So sollen wir immer wieder beten. Was ich nicht sehe, zeige du mir. Und die letzten Verse von Psalm 139, König David zeigt, was wir immer wieder beten sollen. Und als junger Mensch habe ich mir vorgenommen, dieses Gebet immer wieder zu sagen, damit nichts zwischen mich und den Herrn hineinkommt. Und das sollten wir alle so tun. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf ewigem Weg. Und wir können sicher sein, wenn wir so beten, dann zeigt uns der Heilige Geist, wo etwas nicht stimmt. Und das ist ja gut und wunderbar, weil das führt dazu, dass Dinge, die uns innerlich in der Gemeinschaft zum Herrn trennen, wo die Gemeinschaft betrübt wird, dass die in Ordnung gebracht werden. Das geht nur auf diesem Weg. Und das haben wir hier bei Esther. Schickte ihn zu Mordechai, um zu erfahren, was das wäre und warum es wäre. Wir müssen die Wurzel des Problems erkunden. Und erst dann kann man das Problem lösen. Wir machen jetzt 10 Minuten Pause.